Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Ich bin Ronja, ich arbeite im Online-Marketing der DHFBG und spreche heute mit Marcel Dierich und Julia Krampitz. Hallo erstmal und stellt euch doch gerne einmal selbst kurz vor.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Marcel Dierich, bin 28 Jahre alt und würde sagen, ich arbeite im Reha-Bereich schon seit einigen Jahren jetzt und kümmere mich da um die Gesundheitsverbesserung von erkrankten Menschen.
Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Julia Krampitz. Ich bin schon seit 2010, ist es jetzt glaube ich, an der DHFBG, an der Deutschen Hochschule. Und seit 2016 darf ich dort als Professorin arbeiten und ja, genieße meinen Job, freue mich auf Interaktionen und heute auch auf den coolen Podcast mit euch.
Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nimmt und hier im Studio an der Hochschule einmal virtuell und einmal persönlich quasi da seid. Ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und würde sagen, wir starten eigentlich auch direkt damit und zwar mit Marcel. Wir starten bei dir und zwar gehen wir einfach ein bisschen zeitlich zurück. Also du hast nach dem Abitur dich für den Studiengang Gesundheitsmanagement an der Hochschule ja entschieden. Wie kam es denn dazu? Wusstest du denn gleich, dass du beruflich in die Gesundheitsbranche gehen möchtest?
Nee, eigentlich so gar nicht. Es ging los, ich wollte während des Abiturs eigentlich Architektur studieren und auch da ein duales Studium machen bei einem ortsansässigen Architekturbüro. Da hatte ich vorher ein Praktikum gemacht und auch in den Ferien gearbeitet und hatte mich super ins Team integriert. Dann gab es jedoch einige organisatorische Probleme, sodass mir dann kurz vor dem Abitur der Zugang zu dem Studium verwehrt wurde. Ja, was macht man dann natürlich? Zwei Wochen gefühlt nach der Abiturprüfung, irgendwie muss man versuchen, noch einen Studienplatz zu kriegen. Und dann habe ich versucht, einige Bewerbungen noch zu schreiben, aber es war natürlich eigentlich zu spät. Und dann war der Punkt, dass ich bei meinem vorigen Arbeitgeber dann die Chance bekommen habe, dort mich vorzustellen. Und das hat dann auch zum Glück geklappt. Also er hat mir auch sehr spontan noch die Chance eingeräumt, dort anfangen zu dürfen. Und dann war letztendlich nur noch die Überlegung Ernährungsberatung oder Gesundheitsmanagement. Und da habe ich dann auf meine alte Chefin gehört, die sagte, Gesundheitsmanagement ist einfach variantenreicher. Ja, und so bin ich eigentlich im Nachhinein auch sehr froh, dass ich dort aufgenommen wurde, so nenne ich es mal, weil ja, dieser Werdegang, der jetzt eingeschlagen wurde, war mehr oder weniger Glück und Zufall. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, dass es dann doch keine Architektur geworden ist.
Ja, wie bist du denn als Alternative zum Architekturstudium auf die DFBG dann aufmerksam geworden? Also war das, weil du gesagt hast, du wolltest ein duales Studium machen, dass du dann nach Alternativen im Bereich duales Studium gesucht hast? Oder wie kam das zustande?
Es war so, dass eine Bekannte von meiner Mutter, die hatte das in Braunschweig gehört, dass es da eine Akademie gibt, die sogenannte Welfenakademie, und dass die mit meinem alten Arbeitgeber zusammenarbeiten. Und so bin ich dann auf die Website gegangen und habe dann den Arbeitgeber gefunden. Mit der Akademie haben die aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr zusammengearbeitet, sodass dann letztendlich die DHFBG als neuer Kooperationspartner da angegeben wurde. Und ja, das war letztendlich auch Zufall über Bekannte. Ich würde vermuten, irgendwie eine Schicksalsfügung mehr oder weniger. Ja, und so bin ich dann letztendlich an euch dann gekommen damals. Und ja, ich würde sagen, das war mehr oder weniger Mund-zu-Mund-Propaganda.
Warum wolltest du denn von Anfang an eigentlich ein duales Studium absolvieren? Also was würdest du sagen, sind die Vorteile?
Ganz klar, dass es einen gewissen Leitfaden gibt. Ich habe während des Abiturs und auch vorher, ja, ich würde sagen, Probleme auch so mit der Selbstorganisation gehabt. Das war so ein ganz großes Thema für mich, dass ich einfach ja nicht so wirklich strukturiert war. Und mir hat es von vornherein sehr gut gefallen, dass es halt einen klaren Ablauf gab. Es gab damals, ganz plakatives Beispiel, einfach eine Kalenderdatei fürs iPhone, wo dann einfach eingetragen wurde, zu wann und wann die Präsenzphasen waren, wann die Online-Tests absolviert waren. Und das war einfach so eine gewisse Struktur, die mir einfach an der öffentlichen Uni gefehlt hat. Und im Nachhinein bin ich super froh, dass es das gab, weil man dadurch letztendlich diese Selbstorganisation irgendwann selber adaptiert hat. Und das war dann im Nachhinein Gold wert, weil ja, ohne diese Struktur wäre es nie so weit gekommen.
Ja, das stimmt. Das hilft auf jeden Fall während des Studiums enorm weiter. Du hast ja gesagt, du bist damals über Mundpropaganda dann auch zu deinem Ausbildungsbetrieb gekommen. Was waren denn so deine Aufgaben? Also in welchen Bereichen wurdest du denn während des Bachelorstudiums eingesetzt?
Da muss ich vorweg sagen, ich habe im Bachelorstudium einmal den Ausbildungsbetrieb gewechselt, weil es dort ein paar Themen gab, die man nicht bearbeiten konnte. Da gab es ein paar Differenzen. Während des Bachelorstudiums habe ich ganz klassisch erstmal auf der Trainingsfläche angefangen, weil das halt auch einfach aus dem Hobbybereich so die Leidenschaft war. Bin dann aber in dem alten Ausbildungsbetrieb relativ schnell in die Führungsposition gewechselt, habe dann Studio- und Vertriebsleitung gemacht, habe auch mehrere Unternehmen, die zu dem Arbeitgeber gehört haben, durchlaufen, einfach um auch unterschiedliche Schwerpunkte kennenzulernen. Und dann nach 2 Jahren bin ich dann in meinen jetzigen Ausbildungsbetrieb gewechselt. Und da war dieser gesamte Führungsdruck und Arbeitsdruck einfach, gehörte dort nicht zur Unternehmensphilosophie. Und das hat sich dann auch tatsächlich in den Noten wiedergespiegelt, weil es einfach ab da wirklich sich ganz anders dargestellt hat, weil man einfach vom Kopf her ganz anders fokussiert war. Und da ist es jetzt eigentlich so, dass ich mich eigentlich selber entwickeln konnte, weil man mir die Freiheit gegeben hat, hier, du kannst machen, was du willst. Ursprünglich war auch mal Vertrieb angesagt, weil ich einfach gut reden kann, würde ich mal sagen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich in diesem Reha-Bereich zu Hause bin und das ist einfach meine Leidenschaft.
Ja, wie konntest du denn da die Studieninhalte dann in der Praxis umsetzen? Also vom immer noch im Bachelorstudium, weil man ja eben diese Abwechslung hat oder diese Mischung, diese Kombination hat aus Theorie und Praxis?
Eigentlich in jedem Alltag. Also ich sag mal, jede neue Präsenzphase, die man mitgenommen hat, sei es jetzt medizinische Grundlagen oder Trainingslehre, wurde halt sofort 1:1 umgesetzt, weil man ja jeden Tag mit Menschen arbeitet. Und dementsprechend, wenn die Menschen das einfordern, dann kann man natürlich auch neue Trainingstechniken einfach mal ausprobieren. Oder man geht ganz offen und einfach auf die Leute zu und sagt, hier, ich habe da was Neues gelernt. Wollen wir das nicht einfach mal ausprobieren, ob es dir gut tut? So kann man das eigentlich sehr, sehr einfach umsetzen.
Ich habe heute Morgen nochmal quasi in deinen Verlauf geschaut, was du alles ja schon bei uns gemacht hast. Also da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Julia, hattest du einmal oder das erste Mal ja auch im Bachelor. Kannst du dich noch daran erinnern, welches Modul das war?
Ja, das war Psychologie des Gesundheitsverhaltens.
Okay, dann kennt ihr euch seitdem wahrscheinlich auch, oder?
Genau. Lang ist es her. Genau.
Ja, du hast ja 2014 mit dem Bachelorstudium angefangen.
Ja.
Und das Modul war dann in dem Zeitraum ja dann irgendwann, ne? 2014 bis 2017.
Ja, ich glaube, das müsste das dritte oder vierte Modul gewesen sein, ja.
War dir da schon klar, dass du dann auch nach dem Bachelor auch den Master noch anhängen willst? Oder wann hat sich das für dich entschieden?
Nein, das war überhaupt nicht klar. Ich habe da einen Kommilitonen kennengelernt während der ersten Präsenzphase, wo wir von Anfang an gematcht haben und wir haben letztendlich Bachelor und Master und auch den Sport- und Bewegungstherapeuten komplett zusammen durchgezogen. Also wir haben auf der ersten Präsenzphase quasi die komplette Laufbahn, also ich sag mal erstmal für den Bachelor gesagt, wir wollen das jetzt alles zusammen machen. Und dann war letztendlich der Punkt, dass wir gesagt haben, gut, wir machen jetzt erstmal den Bachelor fertig, weil wenn wir den haben, dann sind wir sowieso die Größten, weil man sich halt als, ich sag mal, Berufseinsteiger so fühlt. Ja, und dann war irgendwann der Punkt, dass der Bachelor dann fertig war, weil die Zeit ging auch rasend schnell um, das muss man wirklich sagen, das war wie im Fluge. Ja, und dann war der fertig und dann hat man sich dann so überlegt, wir guckten uns beide so an, ja, und was machen wir jetzt? Ja, und dann war auch irgendwie der Punkt, dass wir gemerkt haben nach dem Bachelor, man kann irgendwie alles, aber noch nicht so richtig viel in die Tiefe, weil man so relativ oberflächlich halt gelernt hat. Und dann muss man sich halt einfach entscheiden. Und dann war für uns einfach klar, dass wir da noch was draufsetzen müssen, weil wir einfach weiter in die Tiefe wollen.
Mhm.
Ja, und dann war letztendlich auch klar, dass wir beide BGM und Ortho als Spezialisierung nehmen, weil das für uns einfach das Interesse war damals.
Das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen, weil man kann ja du hast ja dann den Master in Prävention und Gesundheitsmanagement gemacht oder ja, dich damals dafür entschieden und da kann man ja aus 15 Schwerpunkten 2 auswählen. Also das waren ja dann auch die 2. Warum hast du dich dafür entschieden? Also warum war das direkt klar?
Ein Punkt war das BGM, weil das letztendlich, ich sag mal, dir die Möglichkeit gibt, später auch in anderen Unternehmen zu arbeiten. Also mir war von vornherein klar, gerade mit dem Gesundheitsmanagement, dass du halt nicht an diese Fitnessbranche gebunden bist, weil es da halt ja in vielen Unternehmen mittlerweile Möglichkeiten gibt, auch durch ein betriebliches Gesundheitsmanagement irgendwie mit reinzukommen und sich dann um die Mitarbeiter zu kümmern. Und deswegen war für uns klar, dass wir da letztendlich den BGM-Zweig wählen, weil das einfach dir viele Möglichkeiten auch in der Wirtschaft ermöglicht. Und dieser Orthopädie-Schwerpunkt war bei mir einfach oder bei uns beiden einfach Interesse, weil wir schon von vornherein gesagt haben, das ist unsere Leidenschaft, wir mögen uns mit dem Körper auseinanderzusetzen. Und dann war das für uns eigentlich sehr schnell klar, dass wir das letztendlich auch mitnehmen, einfach auch aus persönlichem Interesse.
Ja, das Masterstudium ist bei uns ja auch nebenberuflich angelegt und du bist jetzt ja auch heute noch in dem Ausbildungsbetrieb, in dem du also jetzt quasi zum Schluss von deinem Bachelorstudium warst. Ja, vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, wie das sich dann entwickelt hat. Also welche Aufgabengebiete du dann nach dem Bachelorstudium, hat sich das geändert? Wie war so das während dem Masterstudium?
Nee, es hat sich nicht großartig geändert, weil der Punkt war, diese ganze Geschichte, was ich heute da treibe, das hat sich über die Jahre so entwickelt. Man hat einfach gemerkt, dass aufgrund unseres Kundenstamms die Nachfrage einfach nach tiefgründiger medizinischer Betreuung, das war einfach notwendig, weil man selber gemerkt hat, okay, wir haben einfach ein Durchschnittsalter von, ich sag mal, Mitte 40 bis 50. Und da ist es einfach gang und gäbe, wenn man dann eine Neumitgliedereinweisung hat, dass man dann halt auch mit gewissen Traumen arbeiten muss.
Mhm.
Und da hat man dann selber gemerkt, okay, ich komme hier einfach mit dem, was ich jetzt kenne, nicht dahin, wo ich hin will. Und dann hat das letztendlich einfach so seinen Lauf genommen, dass man immer tiefgründiger, ja, sich weiterbilden musste, um dann die Leute dann letztendlich auch bearbeiten zu können. Ja, bis dahin, wo es jetzt auch geblieben ist. Und der Aufgabenzweig hat sich nicht wirklich geändert, was auch wirklich toll war, weil man da letztendlich die Freiheit hatte, auch neben der Arbeit entspannt, sage ich mal, zu studieren. Weil wenn da natürlich auch noch Druck dazu kommt, ich sag mal in Form von Vertrieb oder Zahlendruck oder solchen Geschichten, dann kann man sich einfach nicht hundertprozentig auf sich selber konzentrieren. Und da bin ich meinem Arbeitgeber auch bis heute dankbar, dass das einfach so gelaufen ist, wie es einfach gelaufen ist, weil es einfach, ja, ich sag mal, ein sehr stressfreier Arbeitsalltag ist.
Mhm. Ja, vielleicht kannst du ja an der Stelle einfach mal einen Einblick in so einen Arbeitstag bei dir geben. Also wie sieht so ein typischer Tag aus?
Also ein ganz klassischer Arbeitsalltag bei mir ist, dass ich morgens anfange erstmal mit Sport. Also vor der Arbeit wird erstmal ein bisschen trainiert. Dann wird letztendlich gefrühstückt. Das wird alles vor der Arbeitszeit gemacht. Und dann ist es tatsächlich so, also ich habe hier den Luxus, dass ich zu Fuß zu meiner Arbeit gehen kann. Also ich gehe quasi 10 Minuten einmal nur die Straße runter, dann bin ich da. Das macht das Ganze sehr flexibel. Und dann ist es letztendlich so, dass ich im Vorfeld weiß, was ich für Termine habe. Und dann ist es tatsächlich meist so, dass ich von 8 Arbeitsstunden ungefähr 5 bis 6 Termine habe, wo ich dann genau weiß, okay, das und das sind die, ja, die Aufgaben, die mich heute erwarten. Das heißt, entweder ich habe Probetrainings, oder ich habe halt Bestandskunden, die irgendwelche Themen neu haben. Ich sage mal, ganz klassisches Ding ist, da kommt eine Kundin zu mir und sagt, ich habe seit 2, 3 Wochen Probleme mit der Schulter. Können wir uns da nicht mal was angucken, was wir da machen? Und gerade wenn dann halt beschrieben wird, was für Schmerzbilder vorliegen, dann kann man dementsprechend agieren. Und ich sage mal, so ein klassisches Impingement bekommt man dann in einer halben Stunde ungefähr bearbeitet. Und also der Punkt ist, ich arbeite sehr, sehr diagnosebasiert. Das heißt, die Kunden kommen zu uns, die sagen uns, ja, ich habe die und die Diagnose oder teilweise auch MRT-Bilder, die ich mir dann im Vorfeld angucke. Oder es geht halt klassisch einfach erstmal ins Blaue hinein, dass man sagt, okay, wir probieren es jetzt aus. Und wenn wir merken, dass wir nach 2 Wochen nicht dahin kommen, wo wir hinwollen, dann brauchen wir halt erst eine Diagnose.
Mhm.
Also ganz klassisch. Oder ich sag mal, wenn wir ein Probetraining haben, dann ist es so, dass wir halt auch direkt an die Baustellen gehen. Wir haben ein tolles Gerät, mit dem ich ganz viel arbeite, wo wir Beweglichkeitstraining machen und wo man den Kunden sehr, sehr schnell aufzeigen kann, wo die Baustellen sind, weil sie einfach durch Schmerzen lernen, wo die körperlichen Grenzen sind. Und ich sage mal, damit kann man die Leute sehr, sehr schnell abholen, weil sie in einer Minute merken, dass sie halt was tun müssen.
Mhm.
Das ist eigentlich so das Kern von meinem Handeln und Tun momentan.
Okay, weil du eben gesagt hast, dass du dir manchmal auch sogar, wenn Kunden kommen oder Patienten kommen mit einem MRT-Bild, also kommen viele dann auch eben auf Rezept quasi dann zu dir?
Nein, also wir arbeiten ganz klassisch ohne Rezept, weil wir darüber gewisse Freiheiten haben. Also wir sind auch nicht als Reha-Zentrum zertifiziert, das muss man ganz klar sagen, hat aber auch einfach den Hintergrund, wenn man als Reha-Zentrum zertifiziert ist, dann hast du gewisse Rahmenrichtlinien, wie du arbeiten musst, weil es dir einfach vorgegeben wird. Und dadurch, dass wir von vornherein auch nur Empfehlungen geben, ne, wir sagen ganz klar, das, was wir machen, ist jetzt keine medizinische Diagnose, das muss man ganz klar dazu sagen. Und dann ist einfach der Punkt, dass wir gewisse Freiheiten haben, wie wir halt arbeiten können, indem wir dann ganz klar mit dem Patienten sagen, hier, alles, was wir jetzt machen, ist auf deine eigene Verantwortung, das musst du dir ganz klar auf die Fahne schreiben. Es wird auch ein Haftungsausschluss unterschrieben vorher. Und dann ist einfach der Punkt, dass wir, ich sage mal, gerade mit diesem Gerät, was wir dort haben, wunderbare Erfolge haben. Ich kann ein Beispiel geben. Ich hatte vor einem halben Jahr, innerhalb von 3 Wochen, hatte ich 3 akute Bandscheibenvorfälle, wo die Patienten in den Altersdekaden wirklich wunderbar 10 Jahre auseinander waren. Und da war jemand dabei, der war 30 Jahre alt, der hatte 2 Tage später einen Termin für eine Operation und eine Lendenwirbelsäule. Und ich habe zu ihm gesagt, hier, bevor da irgendwas gemacht wird, lass es uns doch versuchen. Dann hatten wir wirklich akkurat 2 Termine und der junge Mann ist schmerzfrei nach Hause gegangen. Und das sind dann einfach so Punkte, das funktioniert nicht bei allen, das muss man ganz klar sagen. Aber wenn das dann mal funktioniert, dann ist ja auch irgendwo der persönliche Ehrgeiz geweckt. Genau das Gleiche ist mit Impingement-Patienten. Wenn wir Menschen haben, wo wir sagen, jo, wir können da was machen, dann wäre doch unterlassene Hilfeleistung, den Leuten nicht zu helfen. Das ist einfach auch der Punkt, warum mich dieses ganze Thema so fasziniert hat, weil man einfach gemerkt hat, entgegen diesen klassischen Rezeptbehandlungen, man kann mit den einfachsten Mitteln den Leuten einfach helfen und das funktioniert wunderbar. Man muss aber auch ganz klar sagen, man muss sich einfach trauen, weil man kann ja nichts kaputt machen. Ich sag mal, wenn da ein Schmerz vorhanden ist, ja, was soll denn noch passieren?
Ja, das stimmt. Also da kennt man tatsächlich ja auch privat mittlerweile so ein paar Geschichten. Das ist ja schon mal gut, dass du Menschen da weiterhelfen kannst. Und kommen wir aber jetzt an der Stelle mal nochmal zurück. Du hast ja dann 2019 deinen Masterabschluss gemacht und dann 2 Jahre später hast du dich noch für unser Graduiertenprogramm entschieden. Also wir bieten ja auch ein Graduiertenprogramm an. Wie kam es denn dazu?
Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Schnapsidee. Ganz ehrlich, ich hatte mit meinem Kommilitonen Dennis einfach den Master fertig. Dann haben wir zwischenzeitlich noch diesen Sport- und Bewegungstherapeuten dazwischen gemacht. Und dann waren wir die ganze Zeit in Saarbrücken und wir haben dann so gesagt, ja, irgendwie, lass es uns doch mal versuchen. Aber er hat dann zwischenzeitlich gesagt, nee, das geht ihm dann eine Nummer zu weit. Und bei mir war dann irgendwie der Punkt so ein bisschen geweckt. Ich wollte einfach wissen, wo sind meine Grenzen? Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Weil man einfach gemerkt hat, je weiter man halt geht, Bachelor, Master, man kommt halt immer, immer weiter in die Tiefe. Und so ein ganz plakatives Beispiel, was er dann so gebracht hat, war, wenn man eine Studie liest und wir konnten zum Zeitpunkt des Masters nicht erkennen, ob die Studie, sage ich mal, aussagekräftig, signifikant ist oder halt eben nicht, weil uns so ein bisschen das Handwerkszeug gefehlt hat. Und wir waren einfach wissbegierig oder ich zu dem Zeitpunkt und wollte einfach wissen, wann weiß man denn, woran erkennt man denn, ob so eine Studie wirklich was aussagt oder eben nicht? Und da war dann halt einfach der Punkt, gut, dann wird es jetzt halt einfach der nächste Schritt. Und dann musste man das halt einfach durchziehen. Und das war auch einfach, muss ich ehrlich sagen, so der persönliche Anspruch. Ich habe im Master gemerkt, dass mir dieses wissenschaftliche Arbeiten einfach unheimlich Spaß macht, gerade dieses Schreiben. Ich habe da irgendwie eine Leidenschaft entwickelt und dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir das jetzt wohl mal machen hier.
Ja, das freut uns natürlich, dass das so ist. Und vielleicht kannst du ein bisschen über den Weg jetzt erzählen. Also ich meine, wir haben jetzt 2023, du hast 2021 angefangen. Was ist denn das Thema deiner Promotion? Wie läuft sowas überhaupt ab?
Also ganz klar ist es erstmal so, dass man sich erstmal für ein Thema entscheiden muss. Also es gibt ja eine Themenliste, da sucht man sich ein Thema aus. Und dann ist es so, dass du eine Bewerbung abgibst, wo du letztendlich dann nachweisen musst, dass du auch bisher die Schritte, also ich sag mal, du musst halt einen entsprechenden Abschluss haben. Muss ja kein DFGG-Abschluss sein, kann ja auch von woanders sein, aber du musst erstmal nachweisen, dass du halt einen Mastergrad hast, um da überhaupt reinzukommen. Und dann ist der Punkt, dass du dich halt auf ein Thema bewirbst, mehr oder weniger. Und dann hat letztendlich der zu bearbeitende Doktorvater dann die Entscheidungsgewalt und sagt, jo, ich meine, es gibt meistens pro Thema so eine Handvoll Bewerber. Und da muss er dann letztendlich entscheiden, wer letztendlich den Zuschlag bekommt. Und dann sucht man sich ungefähr erstmal einen Rahmen aus, wie man halt anfängt zu arbeiten. Bei mir ging es letztendlich um das vordere Kreuzband, ob es einen Goldstandard in der Therapie nach dem Ersatz gibt zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist halt der Kern meiner Arbeit gewesen. Und ich bin im Nachhinein auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Thema bekommen habe, weil es halt eine reine Literaturarbeit gewesen ist. Und man einfach merkt, die anderen Kommilitonen bei uns im Graduiertenprogramm, wie zäh das Ganze bei denen ist, weil die meisten bei uns halt empirische Arbeiten mit eigenen Datenerhebungen schreiben. Und ich sage mal, ein ganz zentrales Thema ist halt Ethikantrag. Wenn man sich überlegt, wie lange unsere Kollegen da gesessen haben, bis sie überhaupt anfangen durften, Da sind teilweise 1 bis 2 Jahre ins Land gegangen und manche bei uns, die hängen immer noch da dran. Und da bin ich wirklich froh, dass ich halt so eine Literaturarbeit schreiben durfte, weil da das Thema einfach überhaupt nicht aufkommt, weil man mit statistischen Werten arbeitet, die es halt einfach schon gibt. Und das macht das Ganze wesentlich leichter. Ja, wie schreibt man sowas? Ich sag mal, man setzt sich zusammen digital, man überlegt sich, okay, wie können wir jetzt diese Arbeit aufrollen? Und dann wird erstmal gebrainstormt, dass man erstmal überhaupt Zahlen, Daten, Fakten sammelt. Ist dieses Thema überhaupt relevant? Also gibt es, ich sag mal, beim vorderen Kreuzband statistische Werte? Wie oft kommt diese Erkrankung oder dieses Trauma vor? Hat das überhaupt eine Relevanz? Und wenn das gegeben ist, dann geht man letztendlich in die Tiefe und fängt erstmal an, anatomisch Grundlagen zu sammeln um dem Leser, weil ich sage mal ganz klar, wenn man so eine Dissertation schreibt, muss man immer davon ausgehen, dass der Mensch, der diese Arbeit liest, noch nie was mit dem Thema zu tun gehabt hat. Und dementsprechend muss man dann letztendlich bei ungefähr null anfangen und fängt dann erstmal an, anatomische Rahmenrichtlinien aufzuschreiben. Und dann geht es letztendlich darum, gerade bei so einer Literaturarbeit dann ganz klar aufzuzeigen, wie wurde literarisch gesucht, in welchen Datenbanken, mit welchen Suchbegriffen, um dann letztendlich hinterher nachweisen zu können, okay, wie bin ich zu meiner Studienanzahl gekommen, die ich jetzt gerade untersucht habe. Ja, dann werden die Studien beschrieben, evaluiert, ausgewertet, dass man nachweisen kann, okay, die Studien sind qualitativ hochwertig. Und dann haben wir zum Beispiel bei uns in meiner Arbeit auch noch eine Meta-Analyse gerechnet, weil wir einfach viele Studien gefunden haben. Ja, und so kommt man dann am Ende zu einem Schluss und kann dann entweder sagen, jo, es gibt einen Goldstandard oder halt eben nicht, weil die Studien eventuell nicht aussagekräftig genug sind. Und so ist ungefähr der Werdegang von so einer Arbeit.
Kannst du da vielleicht schon mal Einblicke geben? Was würdest du denn sagen, ist der Goldstandard oder gibt es einen Goldstandard? Was hast du denn so herausgefunden in der Zeit?
Also man muss da ganz klar differenzieren, weil meine Arbeit bezieht sich nur auf Therapiearten nach dem Ersatz. Also wenn okay. Das Kreuzband gerissen ist, und es ersetzt wurde, mit welcher Plastikart auch immer, da hat letztendlich unsere Arbeit angesetzt. Wir haben letztendlich für diesen Fall herausgefunden, dass man wunderbar mit Vibrationstraining arbeiten kann, also auf einer Vibrafit-Platte zum Beispiel. Mhm. Das ist auf jeden Fall gerade für die Sensomotorik im Knie, für die Nervenzellen, weil das größte Problem beim Riss des vorderen Kreuzbandes ist ja nicht nur dass das Band reißt, was das Knie stabilisiert, sondern auch wesentliche Nervenfasern einfach kaputt gehen, sodass man sich letztendlich vorstellt, wenn man jetzt das Knie hochlagert, dass man wirklich nicht mehr rein aus Nervenfasern erkennen kann, wie ist gerade der Stand im Knie, also ist das Knie gestreckt oder gebeugt. Darum geht es letztendlich. Und zusätzlich haben wir halt herausgefunden, dass auch Stabilisationstraining da einen ganz großen Einfluss hat, zusätzlich zum Krafttraining. Man muss allerdings sagen, dass sowas wie EMS-Training, dass das letztendlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wissenschaftlich belegt ist oder aussagekräftig untersucht ist, weil das einfach noch zu neu ist. Und wir haben auch ganz klar gesagt, wir beschränken uns auf einen Zeitraum von 10 Jahren, was die Studien angeht, weil wir da letztendlich gerade die neueren Trainingsmethoden untersuchen wollten. Und da muss man wirklich sagen, ist das EMS-Training noch nicht ausreichend untersucht. Die Studienlage ist dort zu schlecht, aber Vibrationstraining und Stabilisationstraining, da kann man von signifikanten Ergebnissen sprechen, ja.
Sehr interessant. Also das ist ja, wenn man damit selbst so nichts zu tun hat, ist das ja meistens sehr, also das hört sich immer sehr theoretisch an, aber dann, wenn man das eben so die Einblicke bekommt, wie gesagt, man kennt immer jemanden, der das Problem hatte und operiert wurde. Ich würde vielleicht an der Stelle mal zu Julia nochmal kommen. Und zwar kennst du ja das auch alles, also was das Studium an der DFBG betrifft. Du hast ja selbst hier damals noch Diplom-Fitnessökonomie hier studiert. Dann ein Zweitstudium auch bei uns, Ernährungsberatung und im Anschluss auch Master of Arts Prävention und Gesundheitsmanagement. Also du kennst quasi auch so diesen Weg hier an der Hochschule. Wie bist du denn damals dazu gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade schon so ein bisschen mitgedacht, ne, als du die Frage an Marcel gestellt hast. Ich habe, glaube ich, den Erstkontakt zum Schwesterunternehmen BSA Akademie schon 1999, 2000 gehabt. Also schon zu Schulzeiten, zum Abi habe ich damals B-Lizenz gemacht und war schon mega geflasht, inspiriert von der ganzen Branche, vom Sport, irgendwie alles, was dranhing. Habe dann erst auf Umwegen Germanistik und Wert und Norm studiert in Hannover. Mhm. Wo mir aber 4 Semester gereicht haben und ich dann festgestellt habe, es ist vielleicht doch ganz cool, irgendwie in den Sportbereich zu gehen. Ja, es war Inspiration, ich glaube insbesondere auch von meinen jetzigen lieben Kollegen, muss man auch einfach dazu sagen. Also ich habe damals in Hamburg die B-Lizenz gemacht, in Hildesheim noch die B-Lizenz gemacht und dann in Hamburg angefangen mit weiteren Lizenzen. Und das war für mich irgendwie so auf der Löffelliste, irgendwie mal den Weg einschlagen, vielleicht sogar Dozent werden, also schon sehr früh irgendwie in dem Rahmen. Und damals kam dann ganz frisch, eben als ich schon mich dann in Hannover eingeschrieben hatte, der Studiengang raus. Damals war es ja noch die BA, die Berufsakademie, mit dem Diplom Fitnessökonom. Und ja, das so ist der Weg einfach. Also medizinisch und sportlich interessiert war ich schon eh und je. Medizin war auch mal so auf der Löffelliste. Und ja, Germanistik und Wert und Norm konnte ich dann relativ schnell abhaken und den Weg einschlagen. Und ich hatte mega Glück. Ich habe auch so ein bisschen die Reha-Verwandtschaft mit Marcel. Ich habe im Reha-Zentrum meinen ersten Studiengang gemacht in Soltau. Hatte da mega Glück mit dem Unternehmen. Ganz, ganz tollen Chef, der mich auch hatte super viel machen lassen. Und da war für mich klar nach dem Diplom irgendwie, und jetzt? Also, was braucht's dann? Und da habe ich dann einfach noch gedacht, ja, ich muss irgendwie noch Ernährungsberatung hinten dran hängen. Und genau, mit ein bisschen Zeit versetzt war dann der Master. Also ich bin so ein fortbildungsliebender Mensch und ich glaube, das ist auch nie zu Ende. Also hält ja auch noch an. Ja, und ich mag dieses System einfach. Ne? Ich meine, wir haben es auch schon ein bisschen gehört. Aber ja, mich, also Faszination, ich hänge hier an dem Unternehmen, wie gesagt, seit 2000 im Bekanntheitsgrad, zumindest den ersten Ausbildungen. Und für mich war klar, der Weg muss weitergehen.
Du hast ja gesagt, genau, seit 2010 bist du Mitarbeiterin hier an der DFBG, seit 2016 Professorin. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal einen Einblick geben, so, ja, was sind so deine täglichen Aufgaben, was machst du hier so bei uns?
Ja, das ist bunt gemixt tatsächlich, wie es so anfällt. Also von wirklich ein Livestream halten, live im Unterricht stehen oder eben auch Material entwickeln, Unterrichtsmaterial. Die Auffrischung von Material, das heißt neue Zahlen, Daten, Fakten suchen oder eben auch an der Neuentwicklung beteiligt zu sein. Bis hin natürlich auch zur Betreuung, das heißt ganz klassisch das Tutoring für die Studierenden im Bereich von Abschlussarbeiten, von Prüfungsleistungen, einfach zu Fragen, auch zu Modulen. Bunt gemixt, wobei ich versuche mir immer so eine Grundstruktur in den Tag zu legen, dass ich schon irgendwie so ein System drin habe, was mache ich zuerst, was kommt, ne, so wie man es zumindest planen kann. Und ja, ich liebe diese Vielseitigkeit und das Vorantreiben. Und ich meine, es ist jetzt natürlich auch schön, wenn man von Marcel einfach nochmal die Geschichte hört, so ne, 2014 Erstkontakt, Psychologie des Gesundheitsverhaltens, das erste Modul, wo es mir auch einfach echt mega Spaß macht, immer wieder den Kontakt direkt zu den Studierenden zu haben, weil man dann auch merkt, wie werden die Inhalte verarbeitet, ne? Wie kann man das auch vielleicht dann besser anreichern, verwerten. Das finde ich schon ja ganz schön. Und zum Tag, ja, und heute mal eingestreut im Podcast, das, was es mal wieder so ein bisschen aufrollt. Ja, aber das sind so eigentlich die Haupttätigkeiten wirklich von Schreiben, Entwickeln, Unterrichten, Betreuen. Ich würde mal sagen, das sind so die Bullet Points, die Big Points, die da sind.
Danke erstmal dafür, dass du uns den Einblick gegeben hast. Wie auch gerade nochmal wiederholt, Psychologie des Gesundheitsverhaltens ist ein Bachelor-Modul, aber du hast also Marcel quasi ja auch in seiner Laufbahn so begleitet, weil du auch im Master verschiedene Module gibst und ja aber auch im Graduiertenprogramm. Also was sind denn da so deine Schwerpunkte, die Inhalte, die du vermittelst? Mhm.
Wir haben im Graduiertenprogramm auch Module, die Studierenden, die eben dann promovieren, begleiten von Anfang an. Das heißt, die Module sind so aufgebaut, dass letztendlich vom Einstieg, der Marcel hat es gerade schon so ein bisschen gesagt, wie er angefangen hat, ne? So dieses Brainstorming, erstmal Findungsphase, Problemstellung, Forschungsfrage erarbeiten. Das heißt, die Module sind so aufgebaut, dass wir eigentlich analog zu dem Ablauf der Promotion immer schnittweise begleiten können dann in den Phasen. Und so ist dann vom Einstieg, Fragestellung, Ablauf, wissenschaftliches Arbeiten, Statistik, ne? Statistik 1 und 2, der Transfer, publizieren ist ein großes Thema oder auch präsentieren war ein großes Thema im Graduiertenprogramm, bis hin eben zur Vorbereitung vom Kolloquium, das ist also die Verteidigung dann der Arbeit. Das ist, ich glaube, 8 sind es insgesamt, 8 Module, die wir da genau in diesen Stufen aufbereiten und natürlich auch einfach dafür sorgen, dass die ja miteinander vernetzt sind, sich untereinander auch einfach helfen können, dass wir sehr individuell auf die Fragestellung eingehen können. Und man muss dazu auch sagen, dass die Truppe, da wird der Marcel wahrscheinlich zustimmen irgendwie, dass man auch zusammenwächst, ne, gerade in der Runde, die jetzt da, wo du drinne steckst, Marcel, das ist einfach auch total schön und ich glaube, deswegen hängt mein Herz da auch voll drin, zu sehen, wie da jeder Einzelne irgendwie wächst, ne, und wie man da vorankommt und sich untereinander auch stärkt. Also ich glaube, wir sind echt toll vernetzt, auch wenn irgendwie Fragestellungen sind oder irgendwer ein Problem hat, es wird sofort reagiert, agiert. Ne? Also das heißt jetzt eben über die Kanäle, wenn wir im Unterricht sind oder ihr seid ja auch vernetzt über eine WhatsApp-Gruppe, ne? Einfach, dass man da auch einfach gucken kann. Das finde ich einfach total schön, weil Promotion ist halt kein Spaziergang, ne? Es ist schon ein bisschen mehr und ja, da muss man schon viel Faszination mitbringen, dieser Leidenschaft nachzugehen. Und Marcel hat es eben gesagt, ne, es ist da, man muss diese Neugier oder dieses, was geht, ne, oder du hast es so schön formuliert, ich wollte mal meine Grenzen kennenlernen. Das ist natürlich eine total schöne Haltung.
Wo du es gerade auch sagst, Promotion, also du hast selbst zweimal promoviert, 2016 die erste Promotion zum Thema Sozialkapital und Gesundheit in Organisation. Vielleicht kannst du ja ein bisschen darüber erzählen und dann auch darauf eingehen, warum du noch dich für eine zweite Promotion entschieden hast.
Ja, das frage ich mich bis heute. Ich meine, schön, dass du es fragst, ja. Nein, ich saß natürlich jetzt mit einem dicken Grinsen. Die erste Promotion, ich habe in Bielefeld promoviert, auch in einem Graduiertenprogramm. Und meine Leidenschaft war es schon immer, also irgendwie am Menschen eigentlich zu arbeiten, also Menschen voranzutreiben, zu begleiten. Und Führungskräfte waren für mich damals so eine Zielgruppe, die ich ja spannend fand, weil die ja wieder andere Menschen auch begeistern müssen. Hat so ein sehr vergleichbar, glaube ich, mit der Lehre, ne? Zu sagen, ich nehme Menschen an die Hand und versuche, denen Wege zu öffnen. Und ich musste dann aber leider von meinem ursprünglichen Thema, empirisch zu arbeiten, Interventionsstudien zu machen, mit Führungskräften umswitchen, weil das Unternehmen, wo ich die Zusage hatte, damals leider eine Fabrik geschlossen hat und damit sind mir sehr viele Führungskräfte flöten gegangen. Und dann musste ich einen Switch machen und in das Thema ja Sozialkapital so ein bisschen stärker hinein, wo ich in einem riesen Datensatz mich dann durchwuseln musste von 32 Unternehmen, wo man geguckt hat, inwieweit es, ja, ich könnte es auch anders formulieren, um es kürzer zu machen, die Frage war, was treibt Gesundheit in Unternehmen? Das ist so die Basis eigentlich. Und ich habe mich dann auf die, ja, auf den Unterschied gestützt zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. So ein bisschen in dem Sinne, reicht es in der Hackordnung, in Anführungsstrichen, ganz oben zu stehen, um gesünder zu arbeiten und länger arbeiten zu können, als wenn ich weiter unten in der Hackordnung stehe, so ein bisschen als provokative These. Und um die Frage kurz zu beantworten, nein, es reicht nicht. Also Führungskraft zu sein, hat in gewisser Form eine Vorbeugung, also ist ein Prädiktor für Gesundheit, aber nicht ausreichend. Das ist ganz viel die Interaktion, Werte vorleben, dieses in einem Unternehmen gebunden sein, also die Leidenschaft fürs Arbeiten zu haben, das ist so das. Und ja, damals musste ich mich mit ganz viel Statistik beschäftigen, wo ich ganz ehrlich bin, das auch nicht von Anfang an mein Lieblingsthema war, wenngleich es ich jetzt unterrichten darf und auch gestalte. Der Marcel muss wahrscheinlich auch lachen, genau. Ja, aber ich habe es lieben gelernt in meiner ersten Promotion, weil ich mich da viel ganz mit beschäftigt habe. Also und natürlich auch über die Daten, die man dann selber vorliegen hat, wenn man damit etwas vorantreibt, macht es viel mehr Spaß, als wenn man den Sinn irgendwie nicht da drin sieht. Ja, das war so die erste, die relativ gut, aber auch durchging, weil ich dann eben eine Sekundäranalyse gemacht habe, auch keine eigenen Daten erhoben habe, sondern mich auf die Datensätze stützen durfte. Und deswegen ging es auch in 3 Jahren ganz gut durch. Ich habe super viel gelernt, war eine ganz tolle Zeit. Ja, und dann war es aber irgendwie so, dass es mich geschmerzt hat, dass es halt nicht so das Thema war, was ich eigentlich wollte. Ich wollte ja mit Führungskräften und Interventionen arbeiten und selber was vorantreiben und dann hatte ich die verrückte und bekloppte Idee einfach, ich hatte Kontakt schon zu einem Professor in Innsbruck, dort mal ganz dreist anzufragen, ob der mich begleiten würde oder ob er das für total verrückt halten würde, eine zweite Promotion zu machen. Ja, und der Professor Glaser in Innsbruck hat gesagt, nö, findet er gar nicht, also könnte er sich vorstellen. Und so kam das dann. Hatte ich viel Glück, dass ich dort in der Psychologie genommen wurde, weil das nicht so ganz einfach ist, da so reinzurutschen, reinzukommen. Und dann war für mich klar, wenn ich genommen werde, dann ist das irgendwie Schicksal und dann muss ich das irgendwie machen und durfte dann tatsächlich dem Weg nachgehen, mit Führungskräften selber zu arbeiten und habe so eine dreigeteilte Promotion geschrieben mit einer Literaturarbeit, also einem Review, einer sehr, sehr großen Interventionsstudie mit 80 Führungskräften und dann nochmal einer Querschnittsanalyse, wo wir auch mit Dualstudierenden gearbeitet haben.
Sehr interessant. Du hast ja auch also die Promotion erst letztes Jahr beendet, glaube ich, oder?
Dieses Jahr, genau.
Herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle dann nochmal. wir haben ja auch schon drüber berichtet. Das ist ja schon sehr viel Arbeit, die da hinten dran steckt und ist auf jeden Fall super interessant. Vielleicht kannst du über die zweite Promotion auch noch ein bisschen erzählen. Also was war denn so dann dein Schwerpunkt? Also was war so das Ergebnis daraus?
Also erstmal ist vielleicht so, wo du jetzt auch nochmal gratulierst, ist eigentlich ganz schön, dass einem das mal bewusst wird, ne? Dass irgendwann so, ne, dass man so einen Rucksack wegschmeißen kann irgendwie, ne, der natürlich einen sehr weit bringt. Aber klar, du hast es gesagt, es ist natürlich auch irgendwie zwischendurch hart und ich bin da ganz ehrlich, ich hatte schon Momente auch, wo ich gesagt habe, boah, jetzt reicht's, ne, gerade irgendwie das alles so, man macht's ja by the way, ne, der Hauptjob läuft ja irgendwie vorrangig, ja. Und es ist das Wochenende, der Abend, die Urlaube, die dafür draufgehen, also man steht mit der Promotion auf, man verbringt mit ihr den Tag und man geht mit ihr ins Bett. Ne? Das ist mal einfach so. Und Marcel nickt, ne? Ich meine, das können jetzt unsere Zuhörer hier nicht sehen, aber ein starkes Nicken. Und da muss man sich natürlich immer wieder neu motivieren und immer wieder fragen, warum mache ich das eigentlich? Wo ist der Sinn dahinter? Und mein großes Thema war Selbstführung und eben die Frage nach, wie kann ich es trainieren? Ne? Also wie kann ich Interventionen bauen, die Wirksamkeit belegen, dieses Selbstführungspotenzial auszubauen? Und das hat mich immer wieder fasziniert und vorangetrieben. Und was am zähesten, glaube ich, war, ist, in Innsbruck habe ich an der Psychologie promoviert und dort ist die Promotion gekoppelt an das Publizieren, dass es also wirklich auch irgendwo dann in einem Journal steht. Und das ist eine super zähe Geschichte, weil man ständig warten muss, von anderen abhängig ist und viel Glück haben muss, dass irgendein Journal einen so toll findet, dass man es abdruckt. Und das ist, glaube ich, das, was es dann auch auf diese 5 bis 6 Jahre, waren es jetzt, ausgedehnt hat, weil wir teilweise 1,5 Jahre gewartet haben auf eine Rückmeldung. Okay. Das ist also etwas, was man einbeziehen muss. Und jeder, der schon mal irgendwo publiziert hat, weiß, wie anstrengend das ist. Und für mich hat es aber mal diese Hochachtung. Und das ist auch vielleicht für die Zuhörer spannend, wenn man sich durch Studien wühlt, ne, und etwas lesen muss. Es ist vielleicht auch mal ganz spannend, das von der Perspektive aus zu betrachten, wie viel Arbeit steckt dann da drin, wenn ich so ein Paper durchwälze. Und Marcel, du hast es eben auch so schön gesagt, ne, diese Faszination für Signifikanz, was steckt dahinter, wann ist etwas wirklich wirksam. Wenn man selber mehr liest, eine Literaturarbeit schreibt oder die mit anderen Augen schaut oder wirklich eine Studie selber publiziert, hat man eine ganz andere Hochachtung vor dem, was dort gemacht wird. Und das ist für mich einfach mal, ja, ich habe da Hochachtung nach wie vor, ne, vor diesen Themen und finde das total schön, da weiter mit zu arbeiten. Und das war was, was mich auch immer wieder oben gehalten hat, wenn dann mal wieder ein erster Schritt war, der erste Review war publiziert oder die Studie ist vorangegangen, man hat ein cooles Feedback gekriegt. Das war immer so yippie, ne, wenn irgendwie eine E-Mail kam, mit dass es angenommen wurde und man vielleicht nur eine kleine Überarbeitung machen musste, dann war das irgendwie so super viel Freude auch. Mhm. Wenngleich natürlich man diese Ablehnung auch irgendwie verarbeiten mussten. Ich glaube, der Review, der erste, den wir geschrieben haben, wurde, glaube ich, 6-mal abgelehnt. Ne? Also sind ziemlich viele Mails, wo man Frustrationen noch mal ein paar Tränchen kullern lässt. Das ist, glaube ich, dann auch normal. Aber umso mehr freut man sich, wenn es irgendwie durch ist.
Ja.
Und ich finde es auch einfach schön, ich bin selber gerne immer noch in der Forschung und bin immer dabei, auch noch irgendwie zu publizieren, weil ich dann für mich, ich mich einfach authentischer fühle, wenn ich es anderen beibringe. Und ich mag gerne, ne, immer noch diese Achterbahn mitfahren, wenn ich Studierende einer Bachelor-Thesis, Master-Thesis oder auch wie jetzt Marcel und seine Truppe, seinen Jahrgang da begleiten darf.
Ja, das kann ich mir vorstellen, gerade weil du sagst, ne, man ist dann schon auch noch mal enger zusammen, man bekommt das alles persönlich mit und fiebert da vielleicht ja auch so ein Stück weit mit. Du hast gesagt, bei dir hat es jetzt 5, 6 Jahre gedauert. Marcel, wie ist denn bei dir der Stand? Du hast 2021 angefangen. Ja, wie ist denn bei dir der Stand aktuell? Also wie kann man sich das vorstellen, wie lange das so insgesamt dann auch dauern kann?
Ja, also das ist tatsächlich wirklich themenabhängig, wie Julia auch gesagt hat. Also ich sag mal, wenn man jetzt eine empirische Arbeit mit eigener Datenerhebung macht, dann würde ich sagen, kann man da ganz klar mit 5, 6 Jahren rechnen. Bei mir ist es jetzt so, ich bin jetzt fertig mit der Arbeit, das ist abgegeben. Das hat jetzt 2 Jahre gedauert, ziemlich genau. Das habe ich auch in meiner E-Mail an meinen Prof geschrieben, dass es auf den Tag genau 2 Jahre waren, witzigerweise. Ja, und wir warten jetzt, oder ich warte jetzt auf Rückmeldung. Ich habe vor 8 Wochen, 9 Wochen abgegeben. Jetzt müssten irgendwann die Gutachten einflattern. Ja, und dann muss ich das ganze Ding da noch verteidigen. So ist aktuell der Stand. Und ja, ich sag mal, das ist wirklich mit 2 Jahren wirklich ein Glücksfall. Also wenn ich mir angucke, wie unsere Jungs und Mädels in unserer Gruppe da gerade sind, die sind halt noch mittendrin und ja, da kann man wirklich auf Holz klopfen, dass das so schnell in Anführungsstrichen durchgegangen ist.
Also wenn du jetzt die Rückmeldung bekommst, also wie geht es denn danach weiter?
Der Punkt ist, dass wir dann einen Termin finden für die Verteidigung. Das heißt, es gibt so eine Dissertation oder so eine Promotion, setzt sich immer aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil zusammen, also die Endnote, wenn man so will. Der schriftliche Teil sind letztendlich die Gutachten. Das heißt, wenn die Arbeit fertig geschrieben ist, dann reicht man, bei uns waren es jetzt 5 gebundene Exemplare ein. Das heißt, jeder Gutachter bekommt dann quasi so ein Buch und der schreibt dann letztendlich sein Gutachten dazu. Und wenn die Gutachten dann feststehen, dann gibt es einen Termin für die Verteidigung oder Rigorosum, je nachdem, wie man das nennen will. Und da trifft man sich dann halt vor Ort. Bei uns ist es jetzt in Homburg. Und dann hält man letztendlich eine Präsentation, die wir zum Glück im Graduiertenprogramm schon gehalten haben. Also wir haben letztes Jahr im Oktober schon unser Kolloquium gehalten. Da waren auch unsere Doktorväter mit dabei. Das heißt, die haben da schon mal einen Einblick bekommen. Und dann ist es so, dass man ungefähr eine Stunde Zeit hat, seine Arbeit vorzustellen, was man halt gemacht hat. Und da wird dann letztendlich die mündliche Note zusammengesetzt, so sage ich mal. Die wird dann letztendlich dort, ja, entstehen. Und danach gibt es quasi noch einen zweiten Teil, wo es dann offene Diskussionen gibt, wo dann noch Fragen kommen, was letztendlich dann, ja, ich vermute mal nicht so in methodischer Kritik, sondern bei uns ist es tatsächlich wohl so, so sagte man mir, dass es eher so eine generelle Diskussion wird. Wenn man jetzt zum Beispiel ein unbegrenztes Budget hätte, wie könnte man diese Arbeit stichhaltig untersuchen, um das Ganze noch ein bisschen weiter in die Tiefe zu untersuchen? Also quasi mehr so generell, wie könnte man das praktisch noch bestätigen? Aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen institutsabhängig. Ja, und wenn das dann gelaufen ist, dann setzt sich quasi aus der schriftlichen und der mündlichen Note quasi die Gesamtnote zusammen. Und dann kriegt man im besten Fall irgendwann eine Urkunde im Briefkasten.
Ja, das hört sich auf jeden Fall mal gut an. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das alles weiterhin so glatt über die Bühne geht, wie es bisher dann auch gelaufen ist.
Danke.
Noch eine Frage an dich, Julia, das habe ich, glaube ich, eben vergessen. Du hast ja so einen Einblick in deine Arbeit gegeben, aber noch vielleicht eine letzte Frage. Wie sieht denn so eine Betreuung auch aus im Graduiertenprogramm? Ich weiß jetzt nicht, ob wir eben darauf schon eingegangen sind, aber vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen Einblick geben, wie das so von deiner Seite aussieht, weil man hat ja eben den Doktorvater, aber dann im Rahmen von dem Graduiertenprogramm, das wir ja anbieten hier in der Hochschule, gibt es ja auch noch mal eine Betreuung und hast du ja auch noch mal Module. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen.
Genau, ich hatte, glaube ich, eben die Module so ein bisschen skizziert, wie die aufgebaut sind, ne, wie das abläuft. Und die Betreuung von unserer Seite, klar, über den Unterricht dann in der Form, also das Modul, entweder Livestream oder Präsenz, ne, also je nachdem, wie es dann ausgewählt wird oder auch stattfindet, je nach Größe der Kohorte auch. Und wir gehen natürlich dann in dem Unterricht sehr genau auf die individuellen Fragestellungen ein und versuchen, jeden so gut dadurch zu navigieren, wie es von der Methodik her notwendig ist oder auch wie die Rückmeldungen sind von Dr. Vetter, Dr. Mütter und gucken natürlich, dass wir da ja auch voneinander, also insbesondere von diesen Diskussionen, also ich meine, wenn man da in der Gruppe zusammenkommt, das ist natürlich auch total wertvoll, dass diese verschiedenen Perspektiven kritische Fragen drauf werfen können oder Fragen stellen können an diese Thematik, um mal wieder Anregungen zu geben. Und ich sehe mich so als ja, vielleicht Wegbegleiter, als Moderator, als immer wieder auch so ein bisschen Anstupser und Augenöffner, so würde ich vielleicht meine Rolle beschreiben. Und so ein bisschen auch meine Coaching-Haltung, was ja so meine Leidenschaft ist, das da mit reinzugeben. Und natürlich stehen wir auch jederzeit dazwischen, ne, zwischen den Modulen für Fragen, irgendwie, wenn irgendwas fehlt. Oder Marcel hätte eben diese etwas gehassten, in Anführungsstrichen, Ethikanträge schon angeteasert. Auch da versuchen wir natürlich zu unterstützen, soweit es geht. Und hier der Marlon, der bei uns ja mit im Boot ist, auch als Kümmerer, so nenne ich ihn immer ein bisschen als Koordinator zwischen auch Homburg und uns, ne, und alles, was so die organisatorischen Fragen angeht, der ist ganz, ganz dicht auch natürlich mit dran und versucht in Rücksprache mit mir und natürlich auch mit Andrea Pieter, unserer Rektorin, immer alles in die Wege zu leiten, so wie es sein muss. Aber da würde ich so vordergründig sagen, also der Kümmerer und Begleiter zu jeder Zeit, wo Bedarf ist. Schwerpunkt natürlich klar in den Modulen mit den Themen, die wir da auch vorsehen. Und die sind so aufgebaut, dass man sich sehr schön durch den Ablauf der Promotion durchhangeln kann. Von Anfang bis Ende, bis hin eben zum Üben des Kolloquiums, was ja dann irgendwann mal bei allen ansteht. Das Rigorosum oder Kolloquium, ja.
Dann ist es ja auf jeden Fall schon mal gut, wenn man auch weiß, wenn man den Schritt geht und sagt, man möchte das machen, dass man weiß, man hat jemanden an der Seite, der das eben auch selbst durchgemacht hat, sogar zweimal. Und immer für Fragen auch offen ist, also an die man sich wenden kann. Ich würde an der Stelle sagen, erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns ja die Fragen oder mir und unseren Zuhörern und Zuhörern die Fragen beantwortet habt. Das ist auf jeden Fall ein super spannendes Feld. Und wer sich auch für ein Studium an der Hochschule interessiert, ob Bachelor, Master oder Graduiertenprogramm, dem packe ich auch auf jeden Fall nochmal die Links in die Shownotes. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende angekommen. Also wir sind ja auch jetzt schon seit knapp einer Stunde unserem Unterhalten. Da gab es, glaube ich, relativ viele Inhalte, die für den einen oder anderen interessant sind, der sich eben auch für ein Studium in dem Bereich interessiert. Und deshalb an der Stelle nochmal vielen Dank. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank und ja, einen wunderschönen Tag für all unsere Zuhörer.
Ciao.